Willkommen zurück zur neuen Vorschaufolge von SOCA Fußball in Afrika. Ja, ich habe es in den letzten Folgen immer wieder gesagt, aber es ist ja auch so. Der Afrika Cup steht vor der Tür, nur noch wenige Tage, dann treffen die besten Spieler des Kontinents in Marokko aufeinander. 24 Teams, fast alle hier schon besprochen, Tansania aber noch nicht. Und es hat auch einen guten Grund, dass es so lange gedauert hat, bis die Ostafrikaner hier in dieser Reihenfolge drangekommen sind. Denn durch die Unruhen im Land war das Internet lange down, es war sehr schwierig, Kontakt ins Land aufzunehmen und mitzubekommen, was denn so los ist im Fußball. Das ist auch nochmal wichtiger als bei anderen Teams, denn der Großteil wird ja aus der heimischen Liga gestellt. In Tansania, besser gesagt in Dar es Salaam, da bist du ein echter Superstar, wenn du für die zwei großen Clubs Simba oder Yanga spielst. Den finanzstarken Emporkömmling Azam gibt's dann auch noch. Also finanziell gibt es da gar keinen Grund, die Route ins Ausland einzuschlagen. Ein paar Legionäre gibt es aber auch noch, also es gibt schon vieles zu besprechen. Wer ist unser Experte heute? Timothy John. Er arbeitet als Fußballanalyst für das Portal Football Planet in Tansania, ist daneben aber auch noch Trainer und Videoanalyst. Er hat für den Erstligisten Tansania Prisons FC gearbeitet, für den Cheftrainer die Gegneranalysen erstellt und sich deswegen eben auch vielleicht intensiver mit den Spielern aus der Hauptstadt auseinandergesetzt als die meisten anderen. Timotheo konnte mir richtig viel erzählen über die Liga, aber natürlich auch über den Einfluss der großen Unruhen auf die Nationalmannschaft. Starten wir rein. Tansania liegt wie schon gesagt in Ostafrika, hat eine sehr große Fläche und etwa 62 Millionen Einwohner. Es ist im kontinentalen Kontext also schon ein wichtiger Player. Wenn es also im Land kriselt, hat das Auswirkungen auf die ganze Region. Und es hat eben mehr als nur gekriselt 2025. Eigentlich war das Land lange eine Insel der Stabilität in einer sehr instabilen Region Afrikas. Doch das Bild hat sehr stark gelitten. Am 29. Oktober gab es Präsidentschaftswahlen im Land, doch viele Bürger blieben aus Protest zu Hause, während Vertreter der Regierungspartei damit begannen, die Listen einfach selbst auszufüllen. Präsidentin Samia Suluhu Hassan erklärte sich mit 98% der Stimmen zur Wahlsiegerin, bei einer angeblichen Wahlbeteiligung von 87%. Einst als Reformerin angetreten, hat sie das Machtspiel und die Korruption stattdessen auf die Spitze getrieben und die Situation eben deutlich verschlimmert. Diese Wahl brachte das Fass zum Überlaufen und viele Menschen gingen auf die Straße. Es wurden Wahllokale angegriffen, Polizeistationen und besonders der junge Teil der Bevölkerung stachelte sich auf. Die Polizei und Sicherheitskräfte griffen heftig durch, es war von gezielten Todesschüssen und blutigen Einsätzen die Rede. Um eine Ausbreitung der Protestwellen über Social Media zu verhindern, wurde für einige Tage das Internet blockiert. Keiner kam mehr auf WhatsApp, Instagram und Co., um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Berichte und Bilder, die dennoch nach außen drangen, zeichneten ein schlimmes Bild. Ein Land, das sich innerhalb weniger Tage selbst in Asche legte und die Lage komplett aus dem Ruder lief. Es hagelte heftige Kritik aus dem Ausland, es wurden Entwicklungsgelder eingefroren, einfach eine komplette Katastrophe für Tansania. Mittlerweile hat sich alles ein wenig beruhigt, aber es bleibt dabei, diese Tage, in denen die Gewalt eskalierte und das Land im Chaos versank, haben Spuren hinterlassen. Die Bevölkerung hat das Vertrauen in das eigene Land so ein wenig verloren. Da ist Fußball natürlich das allerletzte, was wichtig ist, aber dennoch hat solch eine Lage im Land auch eine Auswirkung auf den Sport. Ich habe Timotheo gefragt, wie er das Ganze aktuell einschätzt, ob die Nationalmannschaft vielleicht mit einem Erfolg dazu beitragen könnte, dass sich die verfeindeten Lager wieder aufeinander zubewegen und ein Gemeinschaftsgefühl für Tansania entsteht.
First of all, I think the recent unrest in Tanzania underscore the importance of national unity and peaceful dialogue. Actually, the major events like African Cup of Nations, AFCON 2025, presents a unique opportunity for the countries to foster national pride. It brings people together, and actually, historically, this tournament have served as a unifying platform among transcending ethnicity, social division, especially in region where internal tension existing. So I think Tanzania having participating and AFCON can ignite a sense of collectivity identity among the Tanzanians. When fans rally behind their national teams, a focus shift from internal disagreement to shared passions and pride. So this collective enthusiasm can help to ease tension, promote dialogue, and foster a sense of belongingness among the diverse group within the Tanzania country. Actually, the surrounding of the AFCON offers community engagement and youth, especially for the social cohesion during the tournament. So I think AFCON inspiring people to channel their energies into constructive activities and they foster what you call culture of teamwork and resilience.
Er spricht das an, was man eben über ganz Afrika verteilt schon oft gesehen hat. Ja, es gibt vieles, was spalten könnte. Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen. Aber wenn die Nationalmannschaft spielt, dann ist das der eine Punkt, hinter dem man sich versammeln kann. Das wissen auch die Spieler, deswegen starten sie da schon einmal mit ein wenig Druck in das Turnier. Aber auch mit einem großen Auftrag, der alles enger zusammenschweißen könnte. Da darf es dann auch keine Rolle spielen, ob ein Spieler dann für Yanga oder Simba spielt. Diese große Rivalität spaltet das Land sonst in Lager, aber eben nicht, wenn die Taifa-Stars spielen. Man hat keine große Historie mit dem Turnier. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Tansania nie als die große Nationalmannschaft aufgefallen ist. Man hat sich immer eher über die beiden Top-Clubs definiert und mit denen auf internationaler Bühne für Erfolge gesorgt. 1980 war man mal dabei, dann aber fast 40 Jahre nicht mehr. 2019 in Ägypten dann das Comeback. In der Elfenbeinküste war es dann die dritte Teilnahme, nun zum ersten Mal Back-to-Back qualifiziert. Auf einen Sieg wartet man noch, die zwei Remis in Côte d'Ivoire 2024 waren auch die ersten beiden Punkte beim AFCON. Yanga und Simba waren schon 1980 die dominanten Clubs, die über die Hälfte der Spieler stellten und so ist es eben bis heute. Ich weiß, ich erwähne die beiden jetzt oft, aber es ist halt einfach auch absolut prägend für den Fußball im Land. Du kannst den Fußball in Tansania nicht erzählen, wenn du nicht über die Young Africans und Simba Sports Club sprichst. Es wird euch wahrscheinlich auch wenig überraschen, dass der neue Nationaltrainer Miguel Gamondi auch schon mal bei einem der beiden auf der Trainerbank saß. Er war 2023-24 Coach von Yanga. Die Nationalmannschaft trainiert aber erst seit wenigen Wochen. Er hat von Hemed Suleiman, genannt Morocco, übernommen. Der war vorher seit Anfang 2024 im Amt. Auf den Trainerwechsel habe ich Timotheo logischerweise auch angesprochen.
Actually, the issue of Morocco, the sudden replacement of Hemed Morocco as the head coach for the national team of AFCON 2025 was driven by the combination of unforeseen circumstances and internal challenges within the federation. Actually, I think such abrupt changes are rare, but can occur due to placing issues that threatened the team performance and the preparation. There was an internal disagreement within the federation. Some of the federation executives were not agreed on team selection, tactical approach. So this conflict created a tense environment for the head coach Slimani Moloko to continue with the national team. And as I think there was a lot of high pressure from the fans and the stakeholders, especially fans. Most of the fans believed there was necessary to make changes in order to boost the team prospects.
Also, mal wieder Reibereien in einem afrikanischen Verband, aber auch Fans, die einen Neustart forderten. Und den gibt's jetzt, mit Gamondi, dem Argentinier, der mittlerweile aber viel mehr mit Afrika assoziiert werden dürfte. Seit 2004 ist er auf dem Kontinent unterwegs, erst in verschiedenen Funktionen in Tunesien, Südafrika oder Marokko, seit 2023 und seinem Halt bei Yanga, aber eben auch mit Tansania. Er hat so viel erlebt im kontinentalen Clubfußball, es ist aber überraschenderweise seine erste Aufgabe als Nationaltrainer. Von Verbandsreibereien, Funktionären, die Einfluss nehmen wollen und solchen Dingen, sollte er dennoch nicht überrascht werden. Das gibt es ja auch im Clubfußball in Afrika. Neu ist nur die Aufgabe, selbst einen funktionierenden Kader zusammenzustellen. Das hatte der letzte ausländische Coach nicht ganz so gut verstanden. Beim Algerier Adel Amrouche hatte man für den AFCON 2024 eher das Gefühl, er wusste nicht so ganz Bescheid um die Stärke des eigenen Clubfußballs. Der holte jeden irgendwie verfügbaren Spieler aus Europa in den Kader, egal ob der nur im unteren englischen Ligafußball unterwegs war. Da war dann Ben Starkey aus der 5. englischen Liga dabei, obwohl es deutlich bessere Optionen in der heimischen Liga gegeben hätte. Dieser Fehler wurde nicht wiederholt, man hat schon das Gefühl, dass diesmal eine gewisse Kenntnis über den eigenen Fußball beim Coach vorherrscht. Und es gibt mittlerweile auch ordentliche Akademien im Land, größere Spieleragenturen, die versuchen, Spieler früher nach Europa zu bringen und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Also insgesamt scheint es schon einen Fortschritt in Tansania zu geben, von dem der Coach halt jetzt auch schon so ein bisschen profitieren kann. Es gibt einige junge Spieler, die jetzt in kleineren Ligen in Europa auf sich aufmerksam machen, also Kicker, die es auch wirklich leistungsmäßig verdient haben, nominiert zu werden. Sprechen wir aber erstmal über die Gruppe mit Uganda, Nigeria und Tunesien als Gegner.
I think how I can overview Tanzania, can progress in a group of Tanzania, Tunisia, Nigeria and Uganda. I think this is very diverse. By looking at the group, I think Tanzania as a national team has been steadily developing. Historically, we are not dominant force in AFCON, but we have shown improvement compared in previous vision of the AFCON. We have our key players like Mbwana Samata, who is a striker, former with Aston Villa, Simon Msuva, Shomari Kapombe, Shabalala, or Mohamed Hussein. So actually, based on the achievement, maybe we can reach 16 rounds or so. But the likelihood for the Tanzania to progress within the group, I think, is recent improvement in the promising squad. All of us who know that in the previous tournament of CHAN, Tanzania managed to reach the quarter final. So I think the chance for Tanzania to advance past the group stage, especially if they leverage home advantage and the team cohesion. But I think the game against Uganda, Nigeria and Tunisia, will be very tense, very tense.
Umkämpft, das wird's auf jeden Fall sein. Aber er hat einen Vorteil angesprochen, die Eingespieltheit. Viele Spieler kennen sich aus der Liga und aus Turnieren wie dem CHAN. Man verbringt viel Zeit miteinander, mehr als so Nationen wie Senegal oder die Elfenbeinküste, die nur alle 8 Wochen circa mal zusammenkommen. Daraus entsteht eine Basis, zu der nun die in Europa tätigen Spieler dazukommen. Dazu muss man auch noch sagen, dass man zwar den Druck hat, dass man der Bevölkerung zu Hause als Zeichen des Aufbruchs in bessere Zeiten ein paar Erfolgserlebnisse schenken sollte, allerdings ist man gerade eher in so einer Vorbereitungsphase. Im Land steuert man eher auf den Afrika Cup 2027 zu, den man als Co-Gastgeber gemeinsam mit Uganda und Kenia austragen wird. Da muss man kompetitiv sein, da muss man dann in die K.O.-Phase. Jetzt wäre es eher so ein Nice-to-Have. Die jungen Spieler sollen die Erfahrung jetzt mitnehmen, um in 2 Jahren bereit zu sein, Führungsspieler zu sein. Darauf zielt alles hin. Deswegen hätte es auch keinen Sinn gemacht, einige alte Hasen erneut mitzunehmen. Lieber frischer Wind, Spieler, die 2027 zu Hause mithelfen können. Sprechen wir also über die Auswahl, die Gamondi getroffen hat. Keeper wird Yakub Suleiman Ali von Simba sein. Er ist 2025 zur Nummer 1 geworden, hat die letzten Spiele in der WM-Quali noch gemacht und in Tansania hoffen sie, dass er jetzt auch auf Jahre dort konstant performen kann. Er ist 26, also im perfekten Alter für das Turnier jetzt, aber auch 2027. Vorher war Aishi Salum Manula viele Jahre gesetzt, auch bei Simba, doch er ist lange ausgefallen und jetzt erst Anfang Dezember bei Azam ins Tor zurückgekehrt, zu spät, um noch auf den AFCON-Zug aufzuspringen. Also wird Suleiman Ali die unumstrittene Nummer 1. Hoffen wir für ihn, dass er auf der großen Bühne bestehen kann. Wobei, wer dem Druck in einem Kariakou-Derby gegen Yanga standhält, der wird es auch in Marokko packen. Die Innenverteidigung werden auch 2 Spieler aus der einheimischen Liga bilden. Ibrahim Hamad und Lusayum Mwakenda. Hamad wurde auf der Insel Sansibar geboren, war auch schon für deren Nationalteam aktiv, aber eben nicht in offiziellen FIFA-Länderspielen. Seit 2023 ist er im Nationaldress gesetzt, ist also schon ein wenig an dem Aufstieg zum festen AFCON-Bestandteil beteiligt. Er ist körperlich sehr präsent und hat ein gutes Aufbauspiel. Kategorie, wenn er wollen würde, könnte er es wahrscheinlich auch in Europa packen. Ist schon ein absoluter Leistungsträger der Taifa Stars, der Abwehrchef auf jeden Fall. Mwakenda dagegen muss noch ein wenig mit Dixon Job um die Position an der Seite Hamads kämpfen. Job hat den Vorteil, dass er aus dem Club bei Yanga perfekt mit Hamad abgestimmt ist. Mwakenda hat sich aber auch sehr stark präsentiert zuletzt. Mit 1,74 ist er halt extrem klein für einen Innenverteidiger, aber mit seiner Athletik, seinem starken Antritt, kann er da einige Nachteile wieder wettmachen. Es wird ein enges Duell werden, das wahrscheinlich durch Kleinigkeiten entschieden wird. Mwakenda wäre spielstärker, Job ist der massivere von beiden. Auf rechts gibt's wieder Simba-Power, Shomari Kapombe. Und der hat ein tolles Jahr 2025 hinter sich. Es war so gut, dass er für den Award Interclub Player of the Year nominiert war. Also den Preis für den besten Spieler, der auf dem afrikanischen Kontinent spielt. Das als Rechtsverteidiger zu schaffen, ist schon eine beeindruckende Leistung. Er ist im Land äußerst beliebt und geschätzt wegen seiner Art, aber auch sportlich gibt es da nur wenig zu kritisieren. Sowohl defensiv als auch offensiv ein guter Mann, der aber ehrlicherweise mit 33 kein Spieler für die Zukunft ist. Er ist rechts hinten die beste aktuelle Option. Ob er in 2 Jahren beim Heimturnier auch noch dabei sein wird, das kann man jetzt noch nicht sagen. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass es im Alter irgendwelche schlechteren Werte bei ihm gibt, aber wir werden sehen. RV ist keine Position, wo man sich diesmal beim AFCON Gedanken machen muss. Sein Pendant auf der anderen Seite, Mohamed Hussein, ist auch eine gute Besetzung. Er spielt bei Yanga und hat 2025 schon einen großen Moment gefeiert. Der CHAN wurde dieses Jahr ja als Probelauf für den Afrika Cup in Tansania, Uganda und Kenia ausgetragen und er war es, der vor den Augen seiner Landsleute das erste Tor für Tansania seiner Länderspielkarriere erzielen konnte. Du hast danach gesehen, was ihm das bedeutet hat, was es allgemein den Spielern bedeutet, solche Turniere in der Heimat austragen zu können. Ein wenig umstritten ist aber vor allem bei den Simba-Fans. Denn 11 Jahre trug er das Trikot der Löwen, ehe er nun zum großen Rivalen gewechselt ist und damit natürlich große Emotionen ausgelöst hat. Auf Deutschland gemünzt wäre das ein Wechsel von Dortmund zu Schalke oder andersrum, aber eben von einem Eigengewächs und einer Identifikationsfigur. Also quasi Marco Reus im Schalke-Trikot. So kann man es vielleicht erklären. Dass er natürlich der beste Linksverteidiger verfügbar ist, werden aber wohl auch die Fans von Simba nicht leugnen können. Im 4-3-3 fällt dem alleinigen Sechser viel Verantwortung zu. Umso besser, dass man hier den vielleicht spannendsten Spieler im Kader hat. Novatis Miroshi, 23 Jahre alt, 1,85 groß und für Gestepe in der Super League aktiv. Hat auch schon eine gewisse Reise hinter sich. Er ist aus Tansania früh nach Israel gewechselt, dann über Belgien und der Ukraine in der Türkei gelandet. Er ist ein starker Zweikämpfer, der viel abräumen wird und die Abwehr dadurch entlastet. Er ist auch in der Luft nicht schlecht, offensiv wie defensiv. Seine Balleroberungen müssen für die schnellen Umschaltmomente sorgen, die dann ja zu der Gefahr vorne führen. Manchmal lässt das Team hier nämlich Durchschlagskraft vermissen und was gibt's Besseres, als aufgerückte Gegner schnell zu überspielen. Er ist einer der besten Abfangjäger der ganzen türkischen Liga. Hier hat er echt überragende Qualitäten, seine Werte hier stechen heraus. Er ist der Spieler im Team, der sich nicht verletzen darf, weil er einfach nicht zu ersetzen ist. Davor gibt's zwei zentrale Mittelfeldspieler, die als Box-to-Box-Spieler agieren werden. Charles Mwamba von Floriana in Malta und Faisal Salum von Azam. Mwamba besprechen wir jetzt einmal kurz sportlich. Warum seine Lebensgeschichte so eine besondere ist, das erfahrt ihr dann am Ende der Episode, wenn es wieder über die etwas detailreichere Background-Story geht. Sportlich gesehen hat er ebenfalls schon viele Meilen hinter sich. Denn vor seiner Zeit in Malta war er lange in Australien aktiv. Mittlerweile ist er 27 und ja eben, hat schon viel erlebt. Er dürfte den offensiveren Part im Zentrum übernehmen, wobei er im Club in dieser Saison viel herumgeschoben wurde. Er hat schon im linken Mittelfeld gespielt, im rechten, sogar links hinten und auf der 6. Das kann man mit ihm machen, weil er sehr vielseitig ist. Er hat eine gute Athletik, ist kein schlechter Zweikämpfer und dazu aber auch in offensiven Rollen auch noch torgefährlich. Bei der Beschreibung würde man denken, wieso spielt er dann in Malta? Es ist halt das bekannte Problem eines vielseitigen Spielers. Du kannst zwar viel, aber nichts eben auf allerhöchstem Niveau. Für das Nationalteam wird er im Zentrum gefragt sein, aber er wird sich der Konkurrenz aus der heimischen Liga schon auch erwehren müssen und gut performen müssen. Faisal Salum dagegen sollte erstmal gesetzt sein. Im letzten Testspiel jetzt konnte er treffen und macht auch allgemein den Eindruck, dass er gut in Form angereist ist. Liest man ein bisschen mit in den sozialen Medien, sind die Fans angetan von ihm und seinen Leistungen. Er hat auch das Interesse aus dem Ausland auf sich gezogen. Die Kaiser Chiefs aus Südafrika würden ihn sehr gerne in ihren Reihen haben, auch Al-Ahli Tripolis aus Libyen soll angeklopft haben. Bei Azam im Club ist er der unumstrittene Chef im Zentrum. Für das Nationalteam ist er nicht ganz so hoch in der Hierarchie, aber dennoch jemand, der im Mittelfeld ordnen und verteilen muss. Er hat große Ruhe am Ball, findet unter Druck gute Lösungen und kann für Tansania sogar noch offensiver denken, weil er eine starke Absicherung mit Miroshi hinter sich hat. Problem könnte im Zentrum mit den beiden ein wenig die Physis werden. Wenn ich mir da beispielsweise das Zentrum von Gegner Tunesien anschaue mit El Ghezkiri und auch Hannibal, dann sind das schon Spieler, gegen die es richtig hart wird, körperlich dagegen zu halten. Ich habe über die Balleroberung von Sechser Miroshi gesprochen. Bei möglichen Kontern sind natürlich besonders die beiden Außenbahnspieler gefragt. Und über links hat man hier einen weiteren spannenden Europa-Legende dabei. Kelvin John, 22 Jahre, Flügelflitzer von Aalborg in Dänemark. Er ist echt sehr gut in Form, steht bei 10 Scorern in 18 Spielen in Dänemark, also ist wirklich so etwas wie seine Durchbruchssaison dort. Er attackiert ständig die Tiefe, wartet auf den richtigen Ball und geht dann ins Risiko und ins Dribbling. Er ist einer von 4 Spielern im Kader, die 2019 beim U17 AFCON dabei waren und es bis in die Nationalmannschaft geschafft haben. Von allen ist er aber sicher der Ausnahmespieler. Nachdem er letzte Saison noch zu ineffektiv war, hat er über den Sommer merklich Schritte nach vorne gemacht, was seine Statistik, aber auch der Eye-Test zeigt. Wichtig anzumerken, zweite dänische Liga. Ja, wir reden hier jetzt nicht von einem absoluten Ausnahmetalent, das von den ganz großen Clubs gejagt wird, aber ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Zweite Liga Dänemark. Im Club spielt er gerne als zweiter Stürmer, im Nationaltrikot klebt er am Flügel. Sein Kollege auf der rechten Seite ist Simon Suva, eher der Typ Veteran, der schon viel erlebt hat mit der Nationalmannschaft. Er spielt in der ersten Liga im Irak, war vorher auch schon in Saudi-Arabien, Algerien und Marokko unterwegs, sogar bei Wydad in Casablanca. Er ist mittlerweile 32, steht bei 24 Toren in 99 Länderspielen. Keine schlechten Zahlen, gerade weil er auch in bitteren Zeiten schon für die Taifa Stars auf dem Platz gestanden hat. Zu seinem jahrelangen Partner Ali Samata kommen wir gleich noch, aber dieses Duo kennt sich wirklich blind und hat schon viele gemeinsame Partien auf dem Buckel. Trotzdem Alter von 32, noch sehr flink und beweglich. Es gibt sogar Vorschauen auf Tansania, die ihn als den Star des Teams bezeichnen. Ich würde da aber doch eher mit Samata gehen. Denn der Stoßstürmer ist der einzige Spieler aus Tansania, der jemals in der Premier League gespielt hat. Er ist der vielleicht größte Spieler der Fußballgeschichte des Landes, mittlerweile auch schon 32, also wie im Suva, beide sind seit Jahren das Aushängeschild. Er ist aktuell für Le Havre in der Ligue 1 unterwegs, in 11 Einsätzen noch ohne eigenen Treffer, aber man darf bei den AFCON-Teams nicht unterschätzen, wie wichtig solche Legenden für den Teamspirit sind. Auf Samata ist das Spiel zugeschnitten, an ihm werden sich die Teamkollegen in schweren Phasen hochziehen. 1920 war es übrigens, dass er für Aston Villa in der Premier League gespielt hat, nachdem er vorher in Belgien richtig glänzen konnte und in einer Saison sogar mal 20 Tore erzielen konnte. Vielleicht hat er seit dieser Zeit Dynamik eingebüßt, aber gerade die jüngeren Spieler sind mit ihm als Vorbild aufgewachsen und spielen jetzt an der Seite ihres Idols. In dem Land, das wenig Stars in Europa hat, ist sowas nochmal ein Stück größer. Also da zählt es nicht, dass er nicht lange in England war oder dass er die 20 Tore in Anführungszeichen nur in Belgien gemacht hat. Da zählt, dass man endlich seinen eigenen großen Namen hat. Klar ist er auch Kapitän der Mannschaft. Ein ganzes Land hat gezittert, ob er rechtzeitig fit wird. Er hatte erst Muskelprobleme und dann noch einen schmerzhaften Pferdekuss, der ihn außer Gefecht gesetzt hat, ja eigentlich fast den ganzen November über. Jetzt werden sie ihn in Watte packen, damit er zum Auftakt komplett fit ist. In Le Havre waren die Fans zuletzt etwas unglücklich über seine Leistungen, aber er hatte eben auch konstant körperliche Beschwerden, die er jetzt hoffentlich in den Griff bekommen hat. Matchrhythmus hat er nicht, aber dennoch wird er in der Lage sein, das Team zu führen. Wenn sich dann die Chance ergibt, will er endlich auch sein erstes Tor beim Afrika Cup seit 2019 erzielen. Damals war es gegen Kenia, aber er natürlich auch am Höhepunkt seines Schaffens. Konzentrieren werden sich die Gegner trotzdem auf ihn. Der Name Samata steht eben seit vielen Jahren stellvertretend für Tansania auf dem Kontinent. Mein Fazit, ja, man hat ein paar spannende Spieler dabei, aber ich sehe einfach nicht, dass dieses Team so richtig überraschen kann. Dafür fehlt es einfach an einigen Stellen. Man hat nicht die physische Elf, klar auf der 6 schon, aber auf allen anderen Positionen dürfte man den Top-Teams unterlegen sein. Und gerade in engen Spielen, wo es viel auf zweite Bälle ankommt, wo es auf Kleinigkeiten ankommt, da sehe ich die Konkurrenz vorne. Vielleicht sogar Uganda. Hier wird es ganz klar um die Chance auf Platz 3 gehen, also dieses direkte Duell gegen den Nachbarn. Das wird das Spiel sein, auf das sich ganz Tansania konzentriert. Noch hat man auch noch keinen Heimvorteil, also ich befürchte, dabei sein ist diesmal alles. Aber ich habe euch ja noch die Story zu Charles Mwamba versprochen, der in Malta aktuell unterwegs ist. Geboren wurde er, Achtung, aufgepasst, nicht in Tansania, sondern in der Demokratischen Republik Kongo. Genau gesagt in der Stadt Baraka. Im Jahr 1998 war diese Region noch nicht so sonderlich gut erschlossen, das heißt keine befestigten Straßen, kein fließendes Wasser aus dem Hahn und sowieso noch keine Elektrizität. Auch wirtschaftlich war es eine eher schwache Region, was dafür sorgte, dass Charles' Familie nach Tansania floh, als der Junge erst 2 Jahre alt war. Die Reise war aber noch nicht vorbei, es ging nach 2 Jahren in verschiedenen Flüchtlingslagern in Tansania weiter nach Simbabwe. So richtig verwurzelt ist Mwamba also nirgends. Sein Vater war einst professioneller Fußballer, übernahm gelegenheitsmäßig dann Coaching-Jobs, um etwas dazu zu verdienen und die Familie über die Runden zu bringen. Nach 10 Jahren in Simbabwe und natürlich sehr vielen Stunden voller Fußball auf der Straße ging es für die Familie als Flüchtlinge auf ins ferne Australien. Man hatte die Möglichkeit auf ein Visum und so landete man in Sydney. Natürlich spielten Charles und seine Brüder auch hier Fußball. Und einer der Kollegen seines älteren Bruders erkannte das große Talent des Jungen. Er vermittelte ihn zu Probetrainings an größere Clubs und so machte Charles auf regionaler Ebene ja doch eine ordentliche Karriere. 2017, im Alter von 19, wurden dann die Central Coast Mariners auf ihn aufmerksam und holten ihn zum großen A-League Club. Er schaffte es tatsächlich in den Kader der ersten Mannschaft, stand sogar beim legendären Probematch von Usain Bolt mit auf dem Platz. Doch der endgültige Durchbruch in der A-League kam nie und nach seinem Vertragsende erhielt er die Chance auf einige Probetrainings in Europa. Er probierte es in der zweiten belgischen Liga oder bei kleineren Clubs in UK, ein Vertrag sprang aber nicht heraus. Also doch zurück nach Australien, zum neu gegründeten Club MacArthur. Dort spielte er dann wesentlich mehr und blieb bis 2024. Es folgte noch ein kurzer Stopp bei Newcastle United Jets, auch in der A-League, bevor er nun 2025 nach einer kurzen Zeit als vereinsloser Profi doch noch in Europa, in Malta, unterschrieb. Bleibt die Frage, warum der Junge nicht für DR Kongo oder Simbabwe spielt, sondern eben für Tansania, wo er eigentlich nur die kürzeste Zeit verbracht hat. Seine Mutter stammt eben aus Tansania, zog dem Vater in den Kongo, um dann kurz mit der Familie nochmal in der Heimat zu leben. Simbabwe kam ja eigentlich gar nicht in Frage, der Kongo meldete sich nie und in Tansania hatte man ihn eben früh auf dem Schirm und der Verband kontaktierte ihn. Für ihn ist jede Länderspielreise eine Rückkehr zu den Wurzeln, auch wenn er die ja eigentlich nie wirklich kennengelernt hat. Jeder Einsatz für die Taiwo Stars ist für ihn ein Privileg, das er genießt und zu schätzen weiß. In seinem Leben gab es schwierige Phasen. Von Land zu ziehen, sicher keine leichte Reise für einen Heranwachsenden. Umso schöner, dass er nun schon seinen zweiten Afrika-Cup spielt. Vielleicht gelingt es ihm ja sogar, in 2 Jahren dann beim Turnier in Tansania selber dabei zu sein. Es wäre das wahre Happy End seiner Story. Für ihn und seine Familie. Damit schließen wir das Kapitel Tansania. Tolles Land, das hoffentlich zur Ruhe kommt und sich hinter dem Nationalteam vereinen kann. Wir werden es verfolgen. Danke euch, danke an meinen Experten. 3 to go und nächste Episode gibt's alles über diesen krassen Krach in Kamerun. Spannend, spannend. Bis dahin. Ciao, ciao.